Herzlichen Dank für die Begrüßung und auch für die freundliche Einladung, dass ich wieder einmal hier sein darf. Allerdings bin ich heute mit Bauchschmerzen da, weil es so ein heikles Thema ist. Und ich weiß noch nicht, wie ich gleich den Saal wieder verlasse. Durch den Fleischwolf gedreht. Danke vielmals. Du bist noch besser. Na bitte. Ich will eine Spur aufnehmen, nachdem Sie gerade gesagt haben, Sie haben schon so viel Neues gehört. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir auch mal was Altes hören. Und deshalb begebe ich mich heute eher auf diese Kurve. Ich kann es leider nicht genau zitieren. Ich erinnere mich nur in einer Vorlesung, also 80er Jahre in Salzburg bei Gottfried Bachel, der kam als Dogmatiker aus Linz ganz neu nach Salzburg. Der hat in einer Vorlesung einmal einen Hirtenbrief eines Salzburger Erzbischofs zitiert über das Priestertum, wo dieser Erzbischof schrieb: Die Gottesmutter ist geradezu ein Dreck gegen jeden Priester. Denn die Gottesmutter hat nur einmal den Heiland zur Welt gebracht. Aber der Priester, wann er will, kann jederzeit den Heiland zur Welt bringen. In der Messe. Man hält natürlich heute den Atem an. Ja? Ich übrigens auch. Ja? Was diese Äußerung deutlich macht, ist ein merkwürdiges Priesterbild, das vollkommen überhöht ist. Ja? Das sozusagen, also im Vergleich mit einem Priester, ist die Gottesmutter nichts. Da muss man schon Selbstbewusstsein haben, um sowas zu sagen. Ja. Es gibt das andere Extrem. Vor ein paar Jahren, auf der zweiten Synodalversammlung in Deutschland, wurde mit 95 zu 94 Stimmen der Antrag angenommen, zu prüfen, ob man überhaupt Priester innerhalb der katholischen Kirche brauche. Man möge das prüfen. Und dann sind natürlich sofort nicht nur die Alarmglocken in Rom haben geläutet, sondern auch bei manchen Bischöfen. Und dann wurden sofort die Spin-Doktoren daran gesetzt, dieses Abstimmungsergebnis und das so zu drehen. Es ging ja nicht darum, dass man was gegen die Priester hat, aber es ging ja darum, dass die Frage aufbricht, dass man es vertieft versteht, worum es geht. Das ist natürlich Kuckelores. Ja. Die Mehrheit der Synodalversammlung in Deutschland war der Auffassung, eigentlich, wozu gibt es die überhaupt? Die verursachen nur Probleme, die sind für den Missbrauch verantwortlich, die kosten viel. Zwei Jahrzehnte vorher hat der damalige Kardinal von Berlin, Stelzinski, McKinsey über sein Erzbistum gelassen. Also Sie wissen, wovon ich spreche. Und die haben ihm dann am Ende der Prüfung gesagt, ja natürlich, warum sollten sie auch, ich habe keine Ahnung, von Kirchenverfassung oder sowas. Und die haben gesagt, Herr Erzbischof, Sie haben zu viele Priester. Die kosten einfach zu viel. Und ich meine, Berlin ist nicht nur gerade überreich gesegnet mit Priestern, wie andere deutsche Diözesen auch. Und in Berlin verdienen die Priester, haben lange nicht das Gehaltsniveau, wie andere deutsche Priester, etwa ist von Bistum zu Bistum verschieden. Paderborn oder München haben, Köln haben die höchsten Klassen. Davon kann ein Berliner Priester nur träumen. Der Berliner hat ungefähr so viel wie ein Wiener Priester. Ja, was nicht übermäßig viel ist. Vielleicht komme ich nachher noch zu den Zahlen. Ich wollte nur am Anfang diese Spannung deutlich machen, dass wir noch vor 100 Jahren eine unglaubliche, umwerfende theologische Aussage haben, dass der Priester in seiner Bedeutung überhaupt nicht annähernd eingeschätzt werden kann, so wichtig ist der. Und 100 Jahre später haben wir eine komplette Infragestellung, wozu braucht es diese Pappnasen? So. Vielleicht sind wir hier in Wien, ich bin jetzt im vierten Jahr hier, so ein bisschen dazwischen, wie alleweil. So. Wir versuchen immer so eine diplomatische Lösung, ja, also wir schließen uns nicht unbedingt den Extremen an, aber die Fragen liegen auf dem Tisch. Und um in dieser Grundspannung zu einem Bogen zu kommen, zu einem Halt zu kommen, mache ich mir einen Satz, und zwar ist der einzige Satz von Rosa Luxemburg zu eigen. Das ist der einzige Satz, den ich von ihr mag. Ja, Man muss immer lernen, prüft alles und das Gute behaltet, sagt der heilige Paulus. Ja. Sie hat nämlich gesagt, die revolutionärste Tat ist immer noch das zu sagen, was ist. Und ich habe mir heute vorgenommen, das zu sagen, was ist. Also, eine kleine Revolution. Herzliche Einladung dazu. Mir geht es um eine Vergewisserung. Natürlich, wir können jetzt frei fantasieren, stundenlang, tagelang über was ist ein Priester, was soll der machen, wie soll der leben. Wir können eine ganze Wunschliste formulieren, jetzt ist gerade Weihnachten vorbei, also die Briefe ans Christkind sind schon abgearbeitet. Das kann man tun, aber man muss das nicht tun. Wozu ich Sie einladen möchte, ist eine Vergewisserung an den Grundtexten, und zwar gibt es einen Grundtext des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Priester, Presbyterorum Ordinis. Da versucht das Konzil, alles Wichtige zu sagen zu einem Priester. Ich kann natürlich nicht das ganze Dokument vorlesen. Aber ich möchte einige Sachen herausheben. Wie ist das Priestertum überhaupt, wenn wir von Priestern sprechen innerhalb der katholischen Kirche? Wie ist das verwurzelt? Wie wird es verstanden? Wie wird es festgemacht? In einem zweiten Schritt zu beleuchten, was heißt das, dass der Priester aus dem Volk Gottes ist und in das Volk Gottes gehört. Und dann stehen natürlich Fragen auf zur Konkretion auch, dass wir heute bei den Priestern selber ein Höchstmaß an Verunsicherung haben, was die eigene Rolle angeht. Und wir denken da zu sehr in Schubladen. Das versuche ich ein bisschen aufzubrechen. Schubladen sind immer schlecht. Also sobald dann ein Talar auftaucht, ist er konservativ. Sobald er ein Pullover anhat, Entschuldigung, lieber Mitbruder, ist das ein Linker. Ja? Und man könnte nicht falscher liegen. Aber das weiß ich jetzt im Konkreten. Aber diese Schubladen sind blöd. Ich war selber Kaplan bei einem ganz klassischen Alt-68er. Den habe ich nie in Priesterkleidung gesehen. Aber bei dem habe ich sehr viel gelernt. Der hat diese katholische Devise Leben und Leben lassen praktiziert. Der hat es mit mir, ich war schon vorgeschrittenen Alters, Mitte 30, mit mir sicher auch nicht einfach gehabt, weil ich mit Mitte 30 hinterher nicht mehr so Mitte 20 und nicht mehr so formbar, wie das vielleicht manche Pasteure und Priester, Pfarrer erwarten, wenn sie so ein Kaplänchen bekommen. Ja. Aber ich habe doch sehr viel gelernt, das war die beste Zeit. Ich bin da eigentlich hingeschickt worden vom Regens, weil dieser Pfarrer als Kaplansfresser bekannt war. Nach dem Motto, nach dem Kaja werden wir mal Mores lehren. Ja. Das war sehr gut. Ich bin dem Regens dafür dankbar und dem Pfarrer bis heute. Und es kann sein, dass jemand ständig in der Soutane durch die Stadt marschiert oder so und hat innerlich überhaupt keinen Halt. Ist vollkommen haltlos. Ist vollkommen abgefahren. Ist möglich. Also das heißt gar nichts. Aber das wussten die alten Wüstenväter schon. Habitus non facit monachum, haben sie gesagt. Ja? Der Kittel macht nicht den Mönch. Und das ist beim Priester oder beim Pfarrer nicht anders. Verwurzelung. Wo wurzelt das Amt? Ich zitiere aus diesem Konzilsdokument Presbyterorum Ordinis. Durch die Weihe und die vom Bischof empfangene Sendung werden die Priester zum Dienst für Christus den Lehrer, Priester und König bestellt. Und sie nehmen teil an diesem Amt. Das heißt, in der Folge, das heißt, sie haben etwas, die Aufgabe zu lehren. Die haben die priesterliche Aufgabe, was das ist, erklärt das Konzil später. Und sie haben teil am Königtum Christi. Das aber, wenn sie an die Krisamsalbung bei der Taufe denken, das wird in der Firmung, im lateinischen Ritus noch einmal deutlich, es wird da auch gesagt. Also jeder Getaufte hat Anteil an der königlichen Würde Christi. Um ihr Amt seelsorglich und menschlich vielfach so tiefgreifenden, veränderten Verhältnissen wirksam zu unterstützen, legt das Konzil also dieses Dokument vor. Damit sind wir schon eigentlich beim Thema. Das Konzil hat also im Blick, dass sich die Verhältnisse geändert haben. Ihr Thema jetzt in diesem Semester, die säkulare Welt, die muss man nicht großartig erklären. Die hat von uns jeder in der Handtasche, in Form des iPhones. Die ganze Welt in einem kleinen Apparat. Wow. damit die Gläubigen zu einem Leib, in dem nicht alle Glieder denselben Dienst verrichten, zusammenwachsen, hat der gleiche Herr einige von ihnen zu amtlichen Dienern eingesetzt. Sie sollten in der Gemeinde der Gläubigen heilige Weihevollmacht besitzen zur Darbringung des Opfers und zur Nachlassung der Sünden. Das sind schon die zwei Punkte, die eigentlich konstitutiv sind für die Priester. Sie sollen die Eucharistie feiern, also das Opfer darbringen, wie das Konzil sagt, und die Sünden nachlassen. Das ist in allen Gebeten, auch bei der Priesterweihe, wird das immer wieder herausgehoben. Die Priester sind auch, das betont das Konzil auch, sie sind den Bischöfen untergeordnet. Daher hat Christus die Apostel gesandt, und hier geht es jetzt um die Wurzel, wie er selbst vom Vater gesandt war. Der Hebräerbrief nennt Christus selber Apostel. Da denken wir, haben wir jetzt 14? Irgendwie mit dem Judas war so eine komische Geschichte, dann kommt der Paulus rein, aber dann haben sie den Matthias gewählt, das sind eigentlich auch schon 13. Und jetzt ist Christus auch noch Apostel, da haben wir 14? Nein. Der Begriff ist schillernd. Sondern, das, wenn wir von Christus, wenn der Hebräerbrief davon spricht, Christus ist vom Vater gesandt, Sendung, das heißt Apostelin, er ist der Gesandte des Vaters, die Ikone des Vaters, könnte man sich, glaube ich, ich habe das hier schon mal gesagt. Und durch die Apostel, den Bischöfen, deren Nachfolgern Anteil an seiner Weihe und Sendung gegeben. Ihr Dienstamt ist in untergeordnetem Rang den Priestern übertragen. Also einen Priester ohne Bischof gibt es nicht. Wir sagen das so selbstverständlich. Ich kenne Aussagen von manchen Pfarrern, die sagen, nun, wir haben unseren eigenen Papst. Und egal wie der heißt, ob der Benedikt heißt oder Franziskus oder Johannes Paul oder sonst irgendwie was. Unser Pfarrer ist, der macht es. So, Rom ist weit und Wien gebitte. Ja, wenn wir da anfangen. Ja. Das ist auch merkwürdig. Und da ist etwas geschehen, das natürlich, es gibt ein anderes Dokument, das nochmal das Konzilsdokument nacharbeitet. Es gab eine große Bischofssynode unter Johannes Paul II. Und da gab es ein Dokument, ein Abschlussdokument, Pastoris Dabo Vobis, wo er eigentlich alle Sachen aus dem Konzil noch einmal aufzählt, aber auch die Gefahren markiert. Subjektivismus, Individualismus. Wir kommen, das taucht noch mehrfach auf. Wir sind alle irgendwie davon geprägt. Also das beginnt bei jungen Menschen ja schon. Ja? Wir verstärken auch mit diesen ganzen sozialen Medien, da bin ich sehr gesellschaftskritisch, verstärken wir Individualismus und Subjektivismus. Die Algorithmen arbeiten so, dass wir in eine Blase hineingetrieben werden und das nur verstärken. Ich höre also am Ende nur, wenn ich bestimmte Dinge anklicke, nur die eigene Meinung. Deshalb ist es so schwer, zu einem Gespräch zu kommen innerhalb der säkularisierten Gesellschaft. Innerhalb auch einer Kirche, die sich mit Säkularisierung seit langer Zeit auseinandersetzen muss. Es wird immer nur das eigene Ding bestätigt. Es ist fast unerträglich, für viele Menschen eine andere Meinung, ich sag mal gar nicht zuzulassen, sondern nur zu hören. Und im Moment wird das staatlicherseits auch befördert. In Deutschland gibt es Landesregierungen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ist CDU regiert, würde man sagen, na, bitteschön, was wohl ist, denn ist konservativ, mit den Grünen zusammen, könnte eine interessante Verbindung sein. Die fabrizieren jetzt ein Hochschulgesetz, wo jeder Student, wenn er sich in seiner Befindlichkeit gestört fühlt, den Professor anzeigen kann. Und da kommt das zu einer Clearingstelle. Sämtliche für Verfassungsrecht Professoren aus anderen Fakultäten, sämtliche in Deutschland, haben der Landesregierung, ich glaube, 164 Professoren, schreiben einen Brief und sagen, setz hier, ich hätte fast den Domprediger zitiert, warum soll ich ins Hirn schießen? Weil das ein Zitat ist, darf ich das sagen. Was ist los? Da ist jede Form von Äußerung, jede Form von Lehre ist unmöglich, weil man kann ja kaum einen Satz sagen, ohne dass sich jemand in seiner Befindlichkeit gestört fühlen kann. Das ist das Aus von Universität. Aber es ist ein bisschen das amerikanische Vorbild. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen, wo im Grunde genommen ein Diskurs den Universität als Forum gewährleisten sollen, unmöglich gemacht wird. Schwierig. Aber das ist in der Kirche auch oft so. Und dann ist interessant, was ist das Ziel des Priesters? Wozu gibt es die? Also unsere Grundfrage. Das Konzil sagt, das Ziel also, auf das Dienst und Leben der Priester ausgerichtet sind, ist die Verherrlichung Gottes des Vaters in Christus. Auf die Idee wären wir nie gekommen, oder? Wenn ich einen Pfarrer sehe, wie läuft er rum, wozu gibt es den? Ist die Verherrlichung Gottes. Das greift eigentlich einen Gedanken vom heiligen Irenäus von Lyon auf, einem der ältesten Kirchenväter, der davon spricht, dass der Mensch auf Erden ist, um Gott zu verherrlichen. Er ist sozusagen die beleuchtete Ikone in dieser Welt. Aber wie wir alle wissen, oder ich spreche lieber nur von mir, ist das eine Ikone, die entweder vollkommen zugerußt ist oder ziemlich verkratzt. Ob die Priester sich darum dem Gebet und der Anbetung hingeben, ob sie das Wort verkünden, das eucharistische Opfer darbringen und die übrigen Sakramente verwalten oder dem Menschen auf andere Weise dienen, immer fördern sie die Ehre Gottes und das Wachstum des göttlichen Lebens im Menschen. Das ist das erste Ziel. Ich kann natürlich im Umkehrschluss sagen, wenn das nicht erfolgt, wenn der alles Mögliche macht, nur das nicht, Beruf verfehlt. Das ist hart. Und ich bleibe dabei, was ich ja auch schon mal gesagt habe, wir sollen nicht urteilen, es ist gegen das Evangelium. Aber es geht uns ja um die revolutionäre Feststellung dessen, was ist. Also die Verwurzelung des Amtes geht auf Christus und die Apostel zurück. Das wird weitergegeben, wir nennen das die apostolische Sukzession. Ich weiß, Kardinal Meißner in Köln, der hat seinen Priestern das auf die Idee, ich bin in Münster geweiht worden, auf die Idee wäre in Münster niemand gekommen. Aber Kardinal Meißner hat den Weihlingen am Vorabend der Weihe immer einen ganzen Stammbaum ausgehändigt, wie die Weihe sich ableitet. Und er hat die Historiker da reingetrieben und auch viel Geld ausgegeben, dass sie das nachforschen. Und er war zumindest bis ins 10. Jahrhundert gekommen. Also er hat 1000 Jahre, konnte immer nachvollziehen, wer hat wen geweiht, wen geweiht, wen geweiht. Also 1000 Jahre zurück, das ist immerhin schon relativ viel. Und er hat dann gesagt, wenn die Wahlkandidaten ihn dann merkwürdig angeschaut haben, naja, da fehlen nur 1000 Jahre. Hat er gesagt, ich gebe keine Ruhe, das kriegen wir auch noch raus. Ja. Aber es geht eher, natürlich kann man das im positivistischen Sinne machen, aber es geht eher um das Prinzip, ja, um das apostolische Prinzip. Deshalb sagen wir im Glaubensbekenntnis jedes Mal, die Kirche ist apostolisch. Sie geht auf die Apostel zurück. Wir haben allerdings auch da ein Problem, und das zeigt sich leider in vielen Bereichen, dass die Exegese, also die Bibelauslegung, in ihrem Furor, den sie entfaltet hat, nach dem Konzil, natürlich auch manches umgeworfen hat, was wir heute mühsam zusammensetzen. Also man muss das verstehen, die katholischen Exegeten waren im Gegensatz zu den protestantischen, die lange führend waren mit den großen Namen, die waren vom Amt relativ gegängelt. Und der vielgepriesene Johannes der 23., den wir inzwischen zu den Heiligen zählen, hat die kritische Ausgabe des griechischen Testamentes noch auf den Index gesetzt, auf das Verzeichnis der verbotenen Bücher. Johannes der 23., Also, wenn man immer sagt, der war so weltoffen und so liberal, ja, war der auch. Aber der konnte auch anders. Also, man muss da gerecht bleiben. Ja? Den Nestle, Ahland, was heute jeder Student in der Hand hat, ja, wenn er neutestamentliche Exegese macht, das stand auf dem Index der verbotenen Bücher. Bis Anfang der 60er Jahre. Und dann öffnet sich das auch durch die Konzilsdokumente, und dann gibt es natürlich in der Exegese katholischerseits einen Nachholbedarf an, jetzt dürfen wir machen, was wir wollen. Ja? Und dann bleibt dann oft kein Stein auf dem anderen. Und das bricht sich herunter, manchmal halb verstanden oder gar nicht verstanden, bis in den Religionsunterricht. Da kommen dann so Sätze, nur ob der Jesus wirklich kriegt, das weiß man gar nicht. Ja. Dabei muss jeder im ersten Semester in der Einführung der neutestamentlichen Exegese muss wissen, dass es außerbiblische Jesuszeugnisse gibt. Bei Plinius dem Jüngeren sollte man parat haben. Ja. Also wir sind gar nicht nur auf die Heilige Schrift angewiesen. Oder ob der Bethlehem, okay, ist ja eine nette Geschichte, ja. So, wir singen dann leise rieselt der Schnee und vielleicht auch in Bethlehem und das ist ja wurscht. Ja. So, also allerdings, und ich könnte jetzt 1000 Beispiele nennen, allerdings ist interessant, wenn sich das Pendel, wenn das ausgeschlagen ist und sich wieder etwas beruhigt, dass wir zunehmend bis hin in die Archäologie hinein, bis hin in die Papyrologie hinein, alle neueren Funde bestätigen den Bestand des Neuen Testamentes. Es gibt nicht einen großen Fund, eine neue Entdeckung, der dem Neuen Testament, der Tradition des Neuen Testamentes zuwiderläuft. Bis hin, dass wir mit unseren Theorien, die wir haben, wir müssen uns manchmal mit Theorien helfen, wir haben hier zum Beispiel nicht ein einziges Original des Neuen Testamentes. Gibt es nicht. Wir müssen uns immer herantasten. Frühe Papyri, also erster Thessalonicher Brief, ist das älteste Papyrus, das man gefunden hat, aus dem 4. Jahrhundert. Aber es ist ja interessant, die Textzeugen zu vergleichen. Ja, wir haben hier an der Uni die große Papyrusabteilung, ja, und sehen, dass die Dinge übereinstimmen. Wie große Sorgfalt man für das Abschreiben der Texte und die Tradition der Texte verwendet hat. Ich war einmal im Norden Israels in einer Synagoge, wo der uns in einen Raum geführt hat. Großer Raum, Regale an den Wänden, überall Papier drin. Einfach ein Raum voller Papier. Ja, was ist das? Naja, sagt er, immer wenn beim Abschreiben der Torah ein Fehler passiert, muss die ganze Seite weg. Aber man wirft es natürlich dann nicht in den Altpapierkorb, sondern man muss es aufheben. Nur wegen des einen Fehlers kann man nicht den ganzen Text wegwerfen. Ja? Also diese Sorgfalt jetzt von jüdischer Seite, ja, gab es natürlich bei den christlichen Traditoren auch, wenn sie es abgeschrieben haben. Und wir mussten das ja bis ins 16. Jahrhundert abschreiben, weil es sonst gar keine andere Möglichkeit der Verbreitung gab. Aber interessant ist immer der Vergleich. Es gibt Schreibfehler, die kann man schnell herausfinden. Man kann dann sehen, wer hat das als erster falsch abgeschrieben oder falsch verstanden. Ja. Ein berühmtes Beispiel, über das niemand spricht, über das die große Byzantinistin Ellen Ahrweiler aus Griechenland gesprochen hat und auch zu Johannes dem 23. schon gegangen ist und er möge das doch bitte ändern, aber das hat er sich nicht getraut, ist das mit dem Kamel durch ein Nadelöhr. Das macht ja als Bild überhaupt keinen Sinn. Oder sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, ein Kamel einzufädeln? Das hängt mit dem griechischen Jotaismus zusammen. Also Äta wird wie Jota gesprochen. Ja? Und dann hat man eben ein Kamelon oder ein Kamelon. Das ist ein Unterschied. Ja? Aber das Kamelon, es wird beides gleich ausgesprochen. Aber das Kamelon mit dem Jota ist ein Schiffstau. Und das macht Sinn. Also eher kriegst du so ein Seil durch ein Nadelöhr, ja, als dass ein Reicher. Das Bild stimmt, ja. Sonst denkt man irgendwie Jesus als Dadaist oder so. Was ist ihm ins Hirn gekommen, ja, ein Kamel einzufädeln? Das ist nett, ja, aber es macht als Bild keinen Sinn. Das war ein Beispiel dafür. Also diese Infragestellung und auch, ja, das muss man teilweise schon sagen, Erschütterung, die durch die exegetischen Arbeiten, auch durch die Kirche ging und damit auch das Selbstbewusstsein erschüttert hat. Eigentlich, es stimmt eigentlich nichts, war so die Grundbotschaft. Ja, ich bin selber ein neutestamentlicher Exeget. Man soll Dinge kritisch anfragen, keine Frage, aber der Text hält das aus. Und es ist immer eine kritische Rückfrage, manchmal eine revolutionäre auf die Realität. Ja? Und jede Reform muss sich immer auch an den Wurzeln messen. Ich nenne nachher ein paar Namen, oder das ist vielleicht, passt es jetzt ganz gut. Also wenn ich die Frage stelle heute, was ist ein Priester? Dann muss ich eine Schnittmenge bekommen, wenn ich Ignatius von Antiochien Ende des ersten Jahrhunderts befrage, Schüler noch, oder Polycarp, die haben den Apostel Johannes noch gekannt. Die sagen sehr klar, was ein Priester Ignatius schreibt an die Gemeinde, der wird ja da gefesselt, der wird in Antiochien verurteilt und nach Rom transportiert, um doch den Löwen vorgeworfen zu werden. Und er schreibt an die verschiedenen christlichen Gemeinden, wo er Halt machen muss. Und die sind natürlich alle versuchen, politisch Einfluss zu nehmen und zu sagen, ihr könnt da nicht so einen 80-Jährigen, ja, schmeckt den Löwen ja vielleicht gar nicht mehr. Ja, so. Vielleicht habt ihr nicht besseres Futter. Also wir versuchen alles Mögliche. Und er verbietet ihnen das. Ja, er verbietet ihnen das. Und er sagt dieses großartige Wort, das macht einen sehr nachdenklich. Er sagt, nein, ich möchte wie Weizen gemahlen werden, um Brot für Christus zu sein. Und ich möchte das bis zum Ende aushalten. Denn erst wenn ich da durchgegangen bin, sagt er, dort, wo ich dann hinkomme, dort werde ich erst Mensch sein. Unglaubliches Wort. Das ist ein unglaubliches Wort. Also erst richtig Mensch sind wir erst da. Stark. Oder ich muss einen Severin, den wir nächste Woche feiern, fragen können, was ein Priester ist, einen Bonifatius. Oder einen Johannes Nepomuk von Prag, einen Philipp Neri. Muss ich fragen können. Ich nehme bewusst Leute aus verschiedenen Zeiten. Einen Johannes Maria Vianney, Don Bosco, Alfred Delp, einen Oscar Romero. Damit haben wir sozusagen schon so eine Spanne von 2000 Jahren. Und wie die gelebt haben und wie die als Priester gelebt haben und welches Zeugnis ihr Leben gibt, ist für mich eine Antwort, was Priester sein bedeutet. Das ist in den Schattierungen unterschiedlich. Aber im Kern ist das gleich und ich glaube, dass das Konzil das in diesem Dokument gut zusammengefasst hat. Im nächsten Abschnitt geht es darum, und das ist auch wichtig, weil es eigentlich auch ein Korrektiv ist zu dem, was ich eingangs in diesem Hirtenbrief aus Salzburg zitiert habe. Die Priester werden aus der Reihe der Menschen genommen. Da würde ich sagen, normal nicht. Aber manchmal, es gab Generationen, ich zähle mich selber noch dazu als Kind, wo man dachte, die fallen vom Himmel. Mein Vater ist Bauingenieur und der hat ein neues Pfarrhaus gebaut. Und ich war ganz stolz darauf, ich durfte irgendwie als Sechsjähriger oder Sechsjähriger, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das neue Pfarrhaus war gerade fertig, und ich durfte irgendetwas dorthin bringen in einem Kuvert, irgendeinen Plan oder so etwas. Und ich habe geklingelt und in diesem Pfarrhaus wohnte damals ein Pfarrer mit seinen beiden Schwestern, die ihm den Haushalt geführt haben, und ein Kaplan. Und ich kam ganz verstört nach Hause. Ich war so stolz, ich durfte da hingehen, klingeln. Und Fräulein Maria machte die Tür auf. Und sie machte die Tür so weit auf, dass ich in die Küche schauen konnte. Und ich sah etwas Unglaubliches. Der Herr Pastor isst. Der saß beim Abendbrot. Der mit so, wie man das früher so hatte, auf so einem Resopalbrettchen, hat ihm seine Schwester irgend so ein Käse-Ding gemacht oder was mit Wurst. Und er hat das gegessen. Ich war vollkommen fertig mit den Nerven. Aber das ist vielleicht, da können wir sagen, gut, das ist so ein Kind aus der Eifel, ist ein bisschen zurückgeblieben oder so, okay, kann ich mitleben. Aber ein bisschen hatte das was davon, von diesem Verklärung, ja. Ich erlebte den ja sonst immer nur in der Liturgie, ja. Und das war noch die vorkonziliare Liturgie. Also 1965, 66. Ich war wirklich wie vom Schlag getroffen. Wie sie das zu Hause aus mir rausgekitzelt hatten, weshalb ich so verhaltensgestört bin, ja. Ich sag, der muss auch essen. Und es gibt diesen berühmten Witz aus der Klosterschule, aber das ist von Nonnen geleitet in Klosterschule, von daher ist es hier unverfänglich zu erzählen, wo die Schwester auch im Religionsunterricht erklärt, dass die Priester so großartig sind und die lieben Gott so nah sind, und dann eine Schülerin aufzeigt frech und sagt, müssen die auch aufs Klo? Und natürlich die arme Schwester vollkommen derangiert ist, und dann, aber sie will auch nicht lügen. Und danach denkt und sagt, ja, aber nicht so oft. Also es muss eine Differentia Specifica sein. Ja? Also so richtig wie andere Leute können die nicht sein. Ja? Das ist etwas, was sich sehr lange gehalten hat, aber was auch unrealistisch ist. Und wenn dieses Unrealistische zusammenbricht, dann gibt es auch Priester, die das ausnutzen und sagen, nein, ich will jetzt auch zeigen, dass ich richtig ein Draufgänger bin und kann genauso saufen wie die anderen und von anderen Dingen zu schweigen, kann ich alles machen. Ja? Andere zerbrechen daran. Aber es bleibt, die Priester werden aus der Reihe der Menschen genommen, nicht aus der Reihe der Engel. Das ist eine andere Schöpfungsordnung. Sie sind aus der Reihe der Menschen. Und für die Anliegen der Menschen bei Gott bestellt, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Allen begegnen sie deshalb als ihren Brüdern. Das ist manchmal auch komisch, das hat sich so eingebürgert, wenn Priester dann sagen, das ist grammatikalisch leider ein Problem. Ja? Wenn die sagen, liebe Mitbrüder und liebe Mitschwestern, das geht natürlich nicht. Er ist ja keine Schwester. Ich kann ja nur sagen, liebe Mitbrüder, liebe Schwester. Aber Mitschwester könnte ich nur sagen, wenn ich eine Frau wäre. Also, die Grammatik ist bei uns auch ins Rutschen gekommen, vielfach. Aber wichtig ist, dass es bei aller Berufung, über die wir sprechen, über Nachfolger der Apostel, über einen spezifischen Dienst, den nicht alle gleich haben, alle haben einen unterschiedlichen Dienst, dass sie trotzdem Brüder sind. Sie sind in einem bestimmten Sinn auf der gleichen Ebene. Sie sind aus dem Volk Gottes gerufen und für das Volk Gottes bestellt. Das muss man manchmal auch betonen. Bis hin auch in unsere Seminare hinein. Also ich lasse mich natürlich jetzt, ich will mich hüten, mich über die Boltzmann-Gasse auszulassen. Ja. Aber manchmal haben wir da Exemplare sitzen, da denke ich, von welchem Stern bist du denn? Auch wenn man diesen jungen Leuten zuhört, da denke ich mir, bitteschön. Gut, die können sich die Hörner noch abstoßen, die haben noch ein paar Jahre zu studieren, hoffen wir, dass sich manches auswächst, aber manchmal frage ich mich, wie kommen die da überhaupt hinein? Sehr merkwürdig. Alles das, was wir mit dem Zauberwort unserem Lieblingswort des Papstes, Klerikalismus verbinden. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aufs Ganze gesehen habe ich den Eindruck, wir haben inzwischen mehr Klerikalismus unter den Laien als unter dem Klerus. Wir haben mehr Klerikalismus unter den Laien als unter dem Klerus. Anwesende ausgenommen natürlich. Die Priester des Neuen Testamentes, wieder das Konzil, werden zwar aufgrund ihrer Berufung und Weihe innerhalb der Gemeinde des Gottesvolkes in bestimmter Hinsicht abgesondert, aber nicht um von dieser, auch nicht von irgendeinem Menschen getrennt zu werden, sondern zur gänzlichen Weihe an das Werk, zu dem Gott sie erwählt hat. Sie können nicht Diener Christi sein, wenn sie nicht Zeugen und Ausspender eines anderen als des irdischen Lebens wären. Sie vermöchten aber auch nicht den Menschen zu dienen, wenn diese und ihre Lebensverhältnisse ihnen fremd blieben. Ich finde diesen Satz sehr bemerkenswert. Klassische Prüffrage. Fragen Sie mal Ihren Pfarrer, wann er das, oder fragen Sie einen Priester, egal wen. Auch gerade die Leute, die in den Medien so sind, wann die das letzte Mal einkaufen waren. Ob die wissen, was die Lebensmittel kosten. Also was wir im Moment so mit Inflation haben, dass die Butter fast doppelt so teuer ist. Sowas. Ob die das wissen. Oder für mich ist die klassische Frage, also ich habe relativ viele junge Leute in geistlicher Begleitung, auch die, die einen geistlichen Beruf wählen wollen. Für mich gibt es irgendwann, wenn ich ein bisschen unsicher werde, dann denkt man, wie tickt der? Dann frage ich den immer, ob er seine Wäsche selber wäscht. Das ist für mich der Lackmustest. Ich habe so viele Priester erlebt, die noch mit Mitte 50, sonntags Mittag nach der Messe ihren Wäschekorb packen und ihrer Mitte 80-jährigen Mutter die Wäsche nach Hause fahren. Um am Dienstagmittag, weil das ist ja der freie Tag, Montag, aber der hat so einen Vorhof und einen Nachhall, ja, um am Dienstagmittag wieder in Dienst zu erscheinen mit dem Wäschekorb und alles ist gebügelt und oben draußen die Tupperdosen, damit der Junge sich was warm machen kann, die Woche über. Wie wär's denn mal mit Erwachsenwerden? Ich weiß, die Mütter kennen das, wenn man das sagt. Ja, die wollen doch was für den Jungen tun, der hat es ja auch schwer, keine Frau und sowas. Und da muss man mit allen mütterlichen Genen, die einem zur Verfügung stehen, muss man doch dann unterstützend helfen. Aber dem Jungen hilft das nicht. Dem Jungen hilft das nicht. Der bleibt unselbstständig. Und der wird nicht erwachsen. Der weiß nicht, wovon Menschen sprechen. Und das zweite Korrektiv, wenn es hier heißt, aus dem Volk Gottes genommen, für das Volk Gottes bestellt, ist für mich, und das habe ich eigentlich erst in meinen 30 Priesterjahren, erst in Wien richtig erfahren, dadurch, dass ich relativ viel Beichtdienst habe im Dom. Priester, die keine Beichte hören, wissen nicht, was passiert. Ganz einfach. Seitdem ich im Dom Beichte höre, stundenlang brauche ich auch keine Netflix-Serien mehr. Habe ich alles im Beichtstuhl. Das ganze Panorama. Ich überziehe ein bisschen, aber was in einer Ehe stattfindet. Ja, deshalb diese ganze Diskussion, ich weiß nicht, ob nachher dazu Fragen kommen, ich will das nur, die ganze Zölibatsdiskussion. Ja, wenn sie endlich heiraten dürfen, dann sind alle Probleme gelöst. Naja, ich sehe es schon, ich spreche zu Wissenden. Ja. Naja, vielleicht sind dann einige Probleme gelöst, aber wir handeln uns mehr ein. Ich war Beichtvater, neulich habe ich Exerzitien gegeben für die unierten Priester unseres Bistums, unserer Diözese, also die alle verheiratet sind. Natürlich darf ich darüber nicht sprechen, aber ich habe nur anschließend gedacht, ja, dann mal zu. Natürlich, auf der einen Seite sind dann einige Probleme geringer, aber wir haben sie potenziert auf der anderen Seite, weil das auch dann natürlich normale Ehen sind. Und ich möchte den Bischof im deutschsprachigen Raum sehen, der das dann auch macht wie in der Ostkirche. Bitte, also wenn schon, denn schon. Denn die Frauen müssen auch ins Seminar. Erstens müssen die vor ihrer Priesterweihe heiraten, was ein ziemlicher Stress ist. Fragen Sie mal so einen jungen Diakon, der krampfhaft eine Frau sucht, weil er vorher nicht Priester werden kann. Also muss der heiraten, er muss vorher eine Familie gründen. Nachher, nach der Weihe geht das nicht mehr. Das ist die ostkirchliche Regel. So. Und wenn der eine Frau hat, muss die auch für ein Jahr ins Seminar. Die wird ausgebildet, dass sie in die Liturgie singt. So. Also, wo sollen wir die im Reagenzglas herstellen, diese Frauen? Also heute sind junge Frauen, sofern ich die kenne oder sehe, emanzipiert, die wollen ihr eigenes Leben haben, die wollen nicht als Appendix von so einem Popen agieren. Ja? Und wir können das ja sehen, auch wenn es da natürlich graduelle Unterschiede gibt, aber bei den vielen auch normal, das ist ja ein Abbild der Gesellschaft in der evangelischen Kirche, wo mindestens jede zweite Ehe geschieden ist und wenn man den Leuten zuhört, auch weil die den Druck nicht aushalten, ja. Weil sagen, ich kann nicht im Pfarrhaus leben, wo ständig jemand klingelt. Wir sind ja nie für uns. Ja? Also, das sind alles ganz praktische Dinge, aber die spielen eine große Rolle. Und die blendet man vollkommen aus. Und die weiß man oft nicht, wenn man zum Beispiel keine Beichte hört. Also, wie sehr Menschen damit sich ringen müssen, überhaupt ihr Eheleben einigermaßen vor Gott und den Menschen und vor sich selber anständig zu führen. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich hab vor allen Leuten, die sich das trauen, höchsten Respekt. Und zwar wachsend, je länger ich im Beichtstuhl sitze. Und dann fällt hier ein Satz: Ihr Dienst verlangt in ganz besonderer Weise, dass Sie sich dieser Welt nicht gleichförmig machen. Was heißt das jetzt? Also wie macht man sich dieser Welt nicht gleichförmig? Gleichzeitig sagt das Dokument auch, aber Sie müssen in der Welt leben. Aber man soll sich ihnen nicht gleichförmig machen. Das ist aber eine Aufgabe, die wir alle haben. Wir haben das letzte Woche in der Lesung gehört, im ersten Johannesbrief. Ja? Gleicht euch nicht dieser Welt an. Was war das? Ich weiß den Wochentag jetzt nicht ganz genau. Im zweiten Kapitel. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Aber was ist das? Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater. Man könnte sagen, ist der klerikale Sündenkatalog schon aufgelistet. Das sind besondere Gefährdungen für uns. Ja, die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und das Prahlen mit dem Besitz. Das ist aber sehr unterschiedlich. Also ich habe vor 15 Jahren in Saarbrücken gearbeitet, dann ist man gleich über die französische Grenze dort. Das ist im alten Lothringen, Elsass-Lothringen, die haben ja noch ein besonderes Konkordat. Die haben quasi noch deutsche Verhältnisse, aber wenn man tief nach Frankreich reinfährt, fragen Sie da mal die Brüder, die Priesterbrüder, was die verdienen. Sind wir nochmal bei den Zahlen. Wenn der 300 Euro im Monat hat, ist er froh. Und dann bin ich daneben, als ich im Bistum Trier gearbeitet habe, war mein letztes Nettogehalt 3.800 Euro. Und das ist noch nicht die höchste Klasse. Also Köln, Paderborn, München ist deutlich höher. Die haben so 4,5. Spitzenreiter, aber da sind die ganzen Lebensverhältnisse auch teurer, ist die Schweiz. 7.000 Schweizer Franken im Monat. Die Gemeinde, die bringen das auf. Also es zahlt nicht die Diözese, sondern die jeweilige Gemeinde stellt an. Man muss sich auch bei der Gemeinde bewerben doch und der Bischof segnet das nur ab. Also ein ganz anderes System als bei uns. Aber das ist schon lukrativ auf der einen Seite, aber mit dem Geld, ja. Jetzt verdiene ich hier wieder so viel wie als Diakon. Ist aber auch gut, kann man auch noch von leben. Ich nage nicht am Hungertuch, sehe auch nicht so aus. Aber diese Unterschiedlichkeit, auch selbst innerhalb von Deutschland, ich habe eben das Beispiel Berlin genannt. Ja. Ich habe einen Mitbruder, befreundeten Mitbruder in Rostock, der verdient etwas weniger als ich in Wien, obwohl es in Deutschland liegt. Ich habe einen befreundeten Priester in Island, der aus Deutschland in die nordische Diaspora da ausgewandert ist, der hat 400 Euro Handgeld im Monat. Und gerade hat mich ein Neupriester aus Norwegen besucht, der ist auch dahin ausgewandert, nach Trondheim. Die haben eine etwas andere Regelung, aber der hat keine 1.000 Euro. Das ist alles das gleiche Priestertum. Aber in Deutschland sehe ich auch zugleich die Gefahr, wenn ich mir anschaue, welche Autos die Brüder fahren, welchen Urlaub die machen. Bin ich das? Nein, Gott sei Dank nicht. Das klingt jetzt bei Ihnen so. Ich rede zu lange, oder?
Nein.
Das ist ein gesetzter Alarm. Dann ist die Frage, ob das dem Lebensstil, der hier angemahnt wird, gerecht wird. Denn wir sprechen sehr schnell immer nur über den Zölibat. Und wir sprechen nie über priesterliche Armut. Und ich höre dann oft, das höre ich oft auf so einem Bereich vom Domplatz, und ich nenne natürlich jetzt keinen Namen, dann kommt immer das Argument, ja, wir sind ja keine Mönche. Wir sind keine Mönche, deshalb müssen wir nicht. ich sage das natürlich nicht im Blick auf Schottenstift, aber ob die Mönche in den Stiften arm sind, das weiß ich auch nicht, das weiß ich einfach nicht. Ja. Aber dass das eine Frage ist, die wir uns stellen müssen. Also wie lebe ich? Wie lebe ich? Wie sieht mein Lebensraum aus? Und hier gibt es ein Zitat, das besonders interessant ist, weil der Papst Franziskus dafür so gefeiert wurde, für dieses Zitat, der Hirt muss den Geruch der Herde haben. Ja? Das ist aber gar nicht von Franziskus. Steht schon im Zweiten Vatikanischen Konzil. Der Dienst erfordert aber zugleich, dass sie mitten in dieser Welt unter den Menschen leben, dass sie wie gute Hirten ihre Herde kennen und sie auch heimzuholen versuchen. Franziskus hat das natürlich ein bisschen in seiner Latino-Art zugespitzt mit dem Geruch, ja, weil er denkt, wenn es stinkt, dann ist es richtig. Ja, so. Aber der Gedanke ist hier schon, beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Und manchmal frage ich mich, in welchem Teil der Gesellschaft haben wir uns als Priester etabliert? Natürlich, wir sind von unserer Ausbildung her, zwar vom Nennwert mehr als vielleicht de facto, aber wir sind Akademiker. Wir müssen ein Studium machen, jahrelang. Und leben vom Lebensstil her so mittlere bis höhere Beamtenlaufbahn. Wird das dem gerecht, was das Neue Testament, was die Kirchengeschichte, was das Konzil sagt, wie wir als Priester sein sollen? Damit spreche ich mich nicht gegen eine gute Ausbildung aus. Die ist in einer säkularen Gesellschaft höchst notwendig. Ja? Aber es braucht auch, finde ich, ein Kontrastmodell, also der große Paul Michael Zulehner hat immer von der Kontrastgesellschaft gesprochen, Kirche als Kontrastgesellschaft. Wenn das aber nicht anfängt beim Führungspersonal, aber das wissen Sie aus jedem Betrieb, aus jeder Firma. Heute, das ist mir, das ist unserer Generation im Priesterseminar eingebläut worden, nur ja, keine Führung übernehmen. Delegieren. Das Idealbild des Priesters, ich karikiere jetzt, ist sozusagen, der sitzt im bequemen Bürostuhl, hat die Füße am Schreibtisch und ruft den ganzen Tag Leute an, sie sollen was tun. Das funktioniert aber nicht. Mein Doktorvater, unverdächtig, ein konservativer Geist zu sein, ist ein Wiener Priester, Wolfgang Weilner, der hatte in seinem Bücherregal, wir waren damals ganz stolz, als wir nach dem ersten Seminar bei ihm zum Essen eingeladen waren, in seiner Salzburger Wohnung. Und er hatte seine weißen IKEA-Regale und dort stand im Regal eine schwarze Lok, so eine Modelleisenbahn. Und eine neugierige Studentin, die Frauen sind immer couragierter, wir waren zwar neugierig, aber wir hätten uns nicht getraut zu fragen. Die hat ihn dann gefragt, ob er gerne Modelleisenbahn spielt oder sowas. Und dann hat er gesagt, nein, tut er nicht, aber er hat das mal geschenkt bekommen, weil er etwas in der Richtung gesagt hatte. Er hat gesagt, jeder Zug, der fahren muss und der gezogen wird, braucht vorne eine starke schwarze Lok, die das ganze Ding zieht. Und so hat er sich selber auch verstanden. Sein Institut, ja, das hat er gezogen und auch von dem, was er gemacht hat. Und irgendwie, je länger ich Priester bin, denke ich, ja, wenn ich nur mich zurückziehe und zurückhalte und delegiere. Meine letzte Stelle im Münsterland, die ich hatte, wo ich nur ein Jahr war, ich habe die Leute sicher furchtbar frustriert, ja, weil ich ging nicht zum Schützenverein und habe auch nicht mit irgendwem gekegelt und sowas. Da hatte ich irgendwie keine Zeit für, aber ich habe das zumindest nicht als meine Aufgabe verstanden. Und dann mein Nachfolger, der hat das alles gemacht. Und da waren sie ganz glücklich, zumindest 2 Jahre. Und dann haben die Münsterländer gesagt, aber eines muss man schon sagen, gearbeitet hat er aber schon. Das finde ich kein schlechtes Kompliment. Ja. Also, das heißt, wir können uns nicht permanent von der Leitung zurückziehen und erwarten, dass Ehrenamtliche, das geht ja bis in die Pfarrgemeinderatssitzungen, ja, der Herr Pfarrer kann sich am Nachmittag aufs Sofa legen und sagt, ach mein Gott, ich habe am Abend so eine anstrengende Pfarrgemeinderatssitzung. Naja, aber die Leute, die da gewählt sind, die da kommen, haben den ganzen Tag gearbeitet. Der hat den ganzen Tag die Kinder um die Ohren, ja, und von denen erwarten wir, dass sie ab 19 Uhr noch 5 Stunden sich dieses Gesude anhören. Das ist unrealistisch. Das ist unrealistisch. Also, ob man das jetzt mit den Worten des Papstes sagen will, den Geruch der Herde, also wir müssen die Lebensverhältnisse der Menschen, auch denen wir etwas abverlangen, ja, wenn wir sagen, wir wollen die zum Ehrenamt motivieren, dann muss ich aber wissen, wie leben die? Und wenn ich nur meine eigenen Lebensverhältnisse, dass ich der Mama die Wäsche bringe und dann habe ich das Essen vorbereitet und ich kriege geputzt, okay, und kann dann meine Zeit so einteilen und am Abend habe ich den Schwerpunkt der Pfarrgemeinderatssitzung, wo ich mich jetzt 3 Tage darauf vorbereite. Ja, okay. Eine Pfarrgemeinderatssitzung, die länger als 2 Stunden dauert, ist schlecht vorbereitet. Habe ich bei diesem Pfarrer, bei diesem Alt-68er gelernt. Das war großartig. Das war gut vorbereitet und natürlich, da gab es verschiedene Meinungen, es gab auch Spannungen, aber der wusste, die Leute haben alle noch ein Privatleben. Ja? Und ich kann ihnen nicht sozusagen einen halben Tag stehlen und die müssen am nächsten Morgen wieder arbeiten. Ja? Und ich sage, ach, schreckliche Sitzung, es hat bis 12:30 gedauert. Ja? Jetzt trinke ich mir noch einen und da kann ich am Morgen früh bis 9:30 schlafen. Ja, die haben die Kinder zu Hause, die in die Schule müssen oder die müssen wieder um 7 Uhr zur Bahn oder was weiß ich was. Das ist unrealistisch. Einen letzten ganz kurzen Aspekt, den ich auch als Problemanzeige sehe, dass wir etwas verloren haben, was natürlich für viele Außenstehende der Inbegriff des Klerikalismus ist, nämlich den Chorgeist. Also, dass ich weiß, ich bin Priester, ich gehöre zu einer Diözese, ich bin unter dem Bischof. Da nur ganz kurz, wir haben eben am Anfang schon darüber gesprochen, das habe ich zum ersten Mal in Wien erlebt, deshalb, also jetzt mehren sich ja die Nachrufe auf den Kardinal, aber ich habe zum ersten Mal erlebt, was es heißt, einen väterlichen Bischof zu haben, mit Kardinal Schönborn. Ich war in Deutschland in einer sehr, sehr heiklen, schwierigen Situation und ein Freund von mir hat dann gesagt, du kennst den doch, du hast ihn mal kennengelernt, melde dich an ihn, weil mein Bischof in Deutschland, der für mich zuständig war, mit mir nicht gesprochen hat. Das ist aber normal. Also wenn ich mit dem zuständigen Bischof reden wollte, schreibe ich ans Sekretariat. Also niemand hat die Telefonnummer vom Bischof. Hier schreibt man eine SMS an Kardinal. Das geht. In Deutschland hat es niemand. Oder de facto niemand. Und dann warte ich ein Dreivierteljahr auf einen Termin. Das hat sich kurzfristig bei einem Bischof mal geändert, als selbst gute Bekannte von ihm eine halbe Stunde nacheinander ein Gespräch bei ihm hatten, die mussten dann ein Vierteljahr warten und beide haben das Priesteramt aufgegeben. Und er war tief erschüttert, ja, und er sagt, ja, wenn du nicht vorher mit uns sprichst, ja, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann hat er das für ein Jahr geändert, hat schneller reagiert, 2 Monate, 3 Monate Wartezeit. Und dann war es wieder ein Dreivierteljahr oder fast ein ganzes Jahr. Bis man überhaupt.
Das macht er inzwischen.
Naja, der ist so beschäftigt, dass dann, also der kann. Aber mit den Priestern kann er nicht reden. Und das ist wirklich heikel. Ja? Wenn hier steht, wegen dieser Gemeinschaft, also im gleichen Priestertum und Dienst, sollen die Bischöfe die Priester als ihre Brüder und Freunde betrachten. Das ist, glaube ich, ein Unikum in ganz Europa, dass der Kardinal immer noch dienstags nachmittags grundsätzlich Sprechstunde für die Priester hat. Und wenn es brennt, schreibt man wirklich eine SMS und sagt irgendwie, ich kann nicht mehr oder sowas, dann steht er auch auf der Matte. Das habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt, auch in der Art, wie man miteinander spricht. Man muss nicht immer einer Meinung sein und manchmal, wenn man nicht einer Meinung ist, ist das auch nicht immer schön, auch mit Eminenz auch nicht immer schön. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, diese Form von Väterlichkeit im besten Sinne habe ich nie erlebt. Vorher. Und ich habe verschiedene Bischöfe erlebt. Und das andere ist der Chorgeist, das, was ich manchmal nicht verstehen kann, man sieht sich in der U-Bahn man sieht daran, dass man ein bisschen, und der andere grüßt nicht zurück. Das verstehe ich nicht. Wie sagt der Psalm, Mirabilia sunt super me. Ja? Also Dinge, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Ja? Gut, okay, der kann mich ja doof finden. Ja? Und sagt, oh, das ist der Arsch aus dem Dom oder was weiß ich. Ja? Entschuldigung, da bedenken. Ja? Muss er zwar beichten, aber. Aber ich finde, so eine Grund, da reden wir gar nicht vom Evangelium, wir reden über Grundformen des Anstands. Und wenn das nicht, wenn das nicht, und das ist im Klerus verloren gegangen, ja. Und wir sind dann aufgeteilt in Lager, und ja, wir urteilen den ganzen Tag übereinander und reden nicht mehr miteinander. Das ist ein großes Manko. Und dann reden wir groß davon, dass wir einen Dialog mit der säkularen Welt führen wollen, und haben überhaupt keinen Dialog mehr untereinander. Wie soll das gehen? Also es braucht diese Grundlage wieder, und dieses Dokument, das lohnt sich wirklich ganz zu leben. Ich will das nur zum Abschluss sagen, der Geist der Bruderliebe verpflichtet die Priester, die Gastfreundschaft zu pflegen, Gutes zu tun und ihre Güter zu teilen. Wobei ihre besondere Sorge den Kranken, Bedrängten, mit Arbeit Überlasteten, den Einsamen, den aus ihrer Heimat vertriebenen Mitbrüdern gelten soll, sowie denen, die Verfolgung leiden. Also eine Frage, wie gastfreundlich ist mein Haus? Wie viele Pfarrerwohnungen, ich meine nicht das Büro, in wie vielen, das ist jetzt Ihnen, der deutsche Wirtschaftsminister hat das jetzt entdeckt, ich komme zu Ihnen in die Küche, ja. Gut. Aber in wie vielen Küchen von Pfarrern haben Sie schon gesessen? Oder deren, einfach gesehen, wie die leben. Das ist eines der alten Grundkriterien aus dem Neuen Testament. Was hat das Christentum in dem ersten Jahrhundert so unglaublich attraktiv gemacht? Es war die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Nicht geschaut, ist der jetzt hier von uns und ist der richtig rumgestrickt oder falsch rum oder sonst irgendwie was, sondern Gastfreundschaft. Manche, sagt der Hebräerbrief, haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Ja. Also das war ein ganz wichtiger Zug, und den müssten eigentlich Priester leben. Das ist ihre Aufgabe. Das gehört dazu. Und nicht sozusagen, der macht abends die. Ich verstehe das, jeder braucht mal irgendwie zu sagen, so, heute kann ich nichts mehr hören. Das verstehe ich, das ist menschlich, ja. Aber grundsätzlich sollte der nicht in Fort Knox leben, ja. Wo der abends die Zugbrücken hochzieht und dann die Alarmanlage einschaltet und draußen steht ein Schild Sprechstunde donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Ich weiß, es gibt das schöne Wort von Hans-Urs von Balthasar, das Ganze im Fragment. Aber wir haben es leider immer nur im Fragment. Ich mache hier einen Punkt und bedanke mich fürs Zuhören.
Ich danke Ihnen für die lebensnahe Beschreibung, die Sie uns gegeben haben. Viele vielleicht in Verbindung gebracht mit großen Wünschen, weil wir es anders erleben. Ich würde mir wünschen, dass Sie in der Priesterausbildung ganz viel Fuß fassen, damit das, was Sie uns gesagt haben, auch dort einfach mitbekommen werden kann und dann auch umgesetzt werden kann. Weil ich denke, gestern am Abend war eine Diskussion im Fernsehen, woran glaubt man, und da war die Frau Dr. Bollack, die auch bei uns einmal war, und die macht jetzt eine Studie und sie hat berichtet von den drei grundlegenden Dingen, die den Leuten wichtig sind und die ihnen ganz unwichtig sind. Und sie hat gemeint, an letzter Stelle war ich glaube an Gott. Und das hat mich unendlich erschrocken, weil ich mir gedacht habe, es ist so großer Handlungsbedarf. Und sie haben uns das, glaube ich, heute auch sehr deutlich gemacht, wie man es machen könnte, damit es, glaube ich, wieder ein bisschen den Leuten wieder mehr Anliegen ist, vielleicht doch wieder Kontakt aufzunehmen mit Gott. Und ich denke, ich danke Ihnen von Herzen für Ihren Einsatz, sowohl im Beichtstuhl, weil ich kann mir das vorstellen, Ich war Lehrerin und ich habe nie meine Lehrer beobachten müssen. Es hat immer geheißen Unterrichtsbeobachtungen. Ich bin in die Klassen hineingegangen, habe selber dort unterrichtet und habe gewusst, wie es läuft.
Ja.
Und das war der Alltag eigentlich, der Lehreralltag, so wie bei Ihnen der Alltag. Vielen Dank für Ihren Einsatz.
Danke.
Haben Sie noch Fragen?
Generell gibt es heute ja die Einschätzung und die Aussage, der junge Klerus ist konservativ.
Was heißt das?
Genau. Das ist die entscheidende Frage, was heißt das? Das heißt alles und nichts. Es gibt, also ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten viele Gespräche geführt mit Leuten, die, also ich bin an der, mit halber Stelle jetzt an der Karlskirche und die hatten plötzlich wie aus dem Nichts 8 Interessenten, die bei diesem böhmischen Kreuzherrn mit dem roten Stern eintreten wollten.
Bei Ihnen oder in Tschechien?
Hier, das ist eine eigene Provinz hier in Wien.
Naja.
Nein, das waren alles deutschsprachige, deshalb kommen sie hier in die Wiener Provinz und gehen nicht nach Prag. Ja. Ja, aber wir haben sie alle 8 nach Hause geschickt. Weil es natürlich auch, man kann natürlich schnell sagen, okay, das ist, es ist, die sind konservativ, die suchen so ein bisschen, aber man kann, wenn konservativ heißt, ich suche einen Ort, wo ich vielleicht ein Messlein feiern kann, ich sage das jetzt bewusst so, und dann den ganzen Tag die Füße hochlege in der Kreuzherrengasse und den lieben Gott einen guten Mann sein lasse, wenn das konservativ ist, das glaube ich nicht. Es gibt andere Priester, ich kenne eine Gruppe von jungen Priestern aus dem Bistum Limburg, also aus dem Bistum des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Die haben neulich den Bischof einmal um ein Gespräch gebeten und die gehen alle in Soutane, das machen sie aus Prinzip, ja. Und da ist der Bischof schon mal immer ein bisschen, läuft ihm kalt den Rücken runter, wenn er das sieht, ja. Sind aber alles blitzgescheite Leute, die arbeiten ganz normal in dem Pfarren, wo der Bischof sie hinschickt, ja. Aber die haben dem Bischof neulich gesagt, lieber Bischof Georg Betzing, wir haben manchmal den Eindruck, wir sind in einer anderen Kirche als Sie, von dem, was Sie so sagen, ja. Und haben ihm dann Konzilsdokumente, Sätze gesagt, aus Lumen Gentium, und dann hat daraufhin hat der Bischof gesagt, ah ja, komm, das Zeug ist aber auch schon bald 70 Jahre alt. Also, die haben mir leid getan, die haben mich letzten Sommer in Wien besucht. Wenn jetzt schon das Konzil, ich meine, ein Konzil, bis es sich durchsetzt, das wissen wir von Trient, dauert manchmal lange. Ja? Die Konzilsbeschlüsse von Trient sind im Bistum Münster im 19. Jahrhundert eingeführt worden. Also das hat ein bisschen gedauert. Ja? Und hier hatten wir den Josephinismus, die wollten natürlich auch nicht von Trient wissen und so, aber das dauert manchmal. In unserer kommunikativen Welt, säkularen Welt, geht es eigentlich, sollte das schneller gehen, aber ich glaube, dass eine Zeit kommen wird, nachdem manches ausgewachsen ist oder vieles zusammengebrochen ist, wo man diese Texte wieder hernimmt, um Orientierung zu finden. Ja? Wo dieser ganze Klabauterkram, das Zweite Vatikan hat alles kaputt gemacht, ja? Und, oder wenn man das anschaut, das Konzil von Trient hat zum Beispiel liturgisch 100-mal mehr abgeschafft als das Zweite Vatikan. Da spricht aber niemand drüber. Ja? Die ganzen Eigenriten, das wurde alles eingestampft. Ja, das war ein unglaublicher Kahlschlag, den das Konzil von Trient veranstaltet hat. Ja? Nun, da hat gerade noch Mailand ein bisschen überlebt, ja, mit dem ambrosianischen Ritus und sonst war alles weg, musste alles römisch sein. Das dauert immer ein bisschen. Wir sind ja jetzt gerade in so einer Übergangsphase. Aber man kann nicht die jungen Leute nicht generell einordnen. Worauf man schon achten muss, ist, dass ich glaube, dass diese sozialen Medien, es gibt andere, zum Beispiel der Pater Karl Wallner, der hat das neulich auch empfohlen bei einer Tagung zum Priestertum, der sagt, ein Priester, der nicht auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook und Dings ist, den kann ich gar nicht ernst nehmen. Ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich kann keinen mehr ernst nehmen, der die ganze Zeit damit verplempert, auf diesen sozialen Medien zu sein. Ich glaube nicht, dass da viel gewonnen wird. Aber ich muss gerecht sein. Ich habe lange Jahre auf YouTube einen eigenen Predigtkanal gehabt. Da kriege ich bis heute immer noch Rückmeldungen. Aber da standen die Predigten drin und es gab keine soziale Interaktion. Also ich kann dann, und manchmal haben die Leute dann eine E-Mail geschrieben, aber bis heute kriege ich manchmal noch eine E-Mail und von jungen Leuten, die sagen, in meiner Pfarre kann ich mir keine Predigt mehr anhören, ich höre mir deshalb ihren alten Kram immer noch an, ja, der noch verfügbar ist. Okay, das ist schön. Aber jetzt die jungen Leute generell zu sagen, die sind alle so oder sind so, nein. Das Schwierige ist halt, dass wir, wie eigentlich immer, mit einzelnen Menschen umgehen. Und das fordert viel Bereitschaft und viel Zeit, die wir eigentlich hätten. Ich meine, in Deutschland sind die Priesterseminare de facto leer. Also da gäbe es, aber sie fahren immer noch ein System wie in den 50er Jahren, wo sie 300 Leute. Deshalb, der Regens spricht in einem deutschen Priesterseminar, führt der Subregens, den ist, ich weiß ja nicht, das Priesterseminar ist leer, aber es gibt einen spirituellen Subregens und Regens. Okay. Priestermangel ist unbekannt. Der Subregens spricht bis zum Freijahr, also die ersten zwei Jahre mit den Kandidaten, einmal im Semester. Und der Regens, wenn die ihr Freijahr hatten, dann irgendwo auswärts studiert haben und kommen ins Haus zurück, noch zwei Jahre, dann spricht der Regens mit ihnen einmal im Semester. Das ist schräg, oder? Also ich habe das als Gegenbeispiel erlebt, manchmal muss man das wirklich sehen, um zu verstehen. In Tschechien, in Nový Dvůr, das sind Franzosen, die haben doch die Trappisten, die haben eine neue Abtei gegründet, jetzt seit 20 Jahren, war zuerst ein Priorat in so einem Gutshof vom Tepel, haben eine ganz moderne Kirche angebaut mit John Pawson und die haben guten Nachwuchs, aber natürlich auch eine Fluktuation. Da spricht der Novizenmeister, also die Trappisten sprechen eigentlich nicht, aber die haben ihre Sprechnischen. Und dann sieht man den Novizenmeister immer mit einem der jungen Leute da stehen. Weil man sofort, ja, man sieht, der lässt die Nase hängen, was weiß ich. Ja, das muss eine 1:1-Begleitung sein. Und heute mehr denn je, weil wir eben diesen, etwas, was ich, vielleicht klingt das zu altmodisch, was ich Chorgeist nenne, ja, weil das weg ist, ja, weil der Individualismus, Subjektivismus so stark ist, ja, dass ich natürlich das, was wir Formation nennen, das muss ja irgendwann stattfinden. Und das ist ja, das erleben Eltern ja schon, dass eine Erziehung manchmal mehr über soziale Medien stattfindet, ja, oder Eltern sind überfordert, delegieren das an die Schule, die wollen das aber auch nicht, ja, die sind auch überfordert, ja. Wer macht dann Erziehung? Facebook oder wer? Oder Sie sehen das hinten an der Ecke, da an dem Fußgängerübergang an der Oper, wo ich jetzt immer schon darauf warte, die letzte Ölung spenden zu können, wenn ich von der Karlskirche in den Dom gehe. Weil da ist an diesem einen Café an der Ecke ist diese große rote Schleife. Ja? Das ist das Fotomotiv für Advent und Weihnachten schlechthin. Und die ganzen jungen Leute stehen mitten auf der Straße und wollen ein wunderbares Foto haben. Ob da Autos fahren, ob da rot ist, ganz egal. Ich denke mal, ja, ich habe immer schon sozusagen, habe ich so Öl mit, ja, so, damit ich im Fall des Falles einspringen kann, ja. So, es geht um die guten Bilder, ja, und um den, ob die was erleben, das ist was ganz anderes, ja. Ich glaube, manche fahren nur nach Wien, von Südkorea aus, um diese Schleife und das Bild, Zebrastreifen, und dann ist der Lastwagen drüber gefahren. Aber das Bild ist da.
Clara, bitte. Ja.
Ich habe vor kurzem beim Herder in der Wolfzelle eine Buchpräsentation gehört, und zwar von Herrn Professor Hoff, der jetzt in Salzburg lehrt. Ich weiß nicht, bis wir ihn kennen nicht. Und sein jüngstes Buch, das er dort vorgestellt hat, das heißt buchstäblich In Auflösung. Damit meint er,
ja, ja.
Etc. Und zu diesem Gespräch war auch der Protestant Körtner geladen. Und Körtner sagt zum Schluss, also die Protestanten haben nicht diese Probleme, Sorgen, die Katholiken, er selber verheiratet, hat Familie, und auch die protestantischen Kirchen sind in Auflösung und er macht sich Sorgen um seine Enkelkinder. Das hat mich aufwachen lassen.
Naja, das ist ganz oft so, ohne dass man jetzt hier, also wir wollen ja hier wahrhaftig kein Bashing anderer Konfessionen betreiben, ja. Aber es ist ja auch eine Tatsache, dass zum Beispiel die gesamte Agenda, zum Beispiel des synodalen Wegs in Deutschland, das ist großteils protestantisch. Aber man kann jetzt nicht sagen, dahin müssen wir uns wenden, weil die protestantischen Kirchen so blühen. Die protestantischen Kirchen haben einen noch viel größeren Einbruch als der bei uns ist. Ja, man muss das nicht gegeneinander aufrechnen. Ja, aber ich habe gestern noch ein Interview mit dem Kardinal gesehen, wo es um das heiße Eisen Frauenordination ging und sagt, aber man kann ja jetzt nicht sagen, nur bei dem die Protestanten haben das, obwohl sie kein Priestertum haben, aber die Anglikaner haben das und die stehen ja auch an der Wand. Die sind ja auch in der Sackgasse drin. Also, dass das jetzt die Lösung aller Probleme wäre, kann man auch nicht sagen. Entschuldigung.
Vielen Dank. Haben Sie nicht den Eindruck, dass gerade jetzt, in dieser letzten Krisenzeit, die wir eigentlich haben in unseren Ländern, die Tendenz dahin zu unserer christlichen Religion größer wird? Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe den Eindruck. Nur, wir haben genug gehört von Missbrauchsfällen, wir haben genug gehört von Kirchenausbrüchen, das ist alles nur ein Bereich. Wir suchen trotzdem weiter, die Jungen auch. Wir suchen auch innerhalb unserer Religion, unserer Christlichen. Und da bräuchten wir sie. Da wäre es gut, wenn wir Priester hätten, die uns beim Denken helfen. Denn unser Anspruch ist jetzt anders als vielleicht in den 60er Jahren.
Ja.
Da hat man gefolgt, hat man hingehört, was der Pfarrer sagt, muss gemacht werden. Das ist alles nicht mehr da. Wir wollen dahin, zum Beispiel auch hier, wir haben dieses Ziel, in diese Richtung, zu Gott hin sozusagen. Aber wir wollen selber denken. Und dazu erwarten wir Pfarrer, Priester, die uns beim Denken helfen, weil wir ihnen zutrauen, dass sie deutlich mehr wissen. Sie haben das studiert, sie kennen sich mehr aus, das können wir nicht nachholen. Wir bräuchten sie. Ich würde das für ganz wichtig halten, einen Priester zu haben. Aber wenn sie aufgeben, dann werden wir es halt selber machen.
Ja, ich glaube, es ist außer Frage, dass es auch in einer säkularisierten Gesellschaft einen unglaublichen Hunger gibt. Ob ich jetzt sage nach Religiosität, auch nach Christentum gibt. Also all die manchmal auch die Stiefschwestern von dem, was wir Spiritualität nennen, ja, was man in jeder Buchhandlung besichtigen kann, die sind aber immerhin doch noch verwandt, ja, dem. Also egal welche komischen Sachen das sind. Es gibt diesen Hunger und manchmal habe ich den Eindruck, wir lassen Menschen verhungern an gedeckten Tischen. Weil wir auch nicht mehr trauen, das anzubieten. Manchmal ist geradezu unsere Agenda, das, was ich eben aus dem ersten Johannesbrief gelesen habe, die sogenannte Welt nochmal zu verdoppeln, weil wir denken, dann kommen wir an. Ja? Je weltlicher wir werden, desto mehr kommen wir an, weil dann sind wir ja mitten in der Welt. Und ich glaube, Zulehner hat viel mehr Recht mit dem, was er vor vielen Jahrzehnten von der Kontrastgesellschaft gesagt hat. Christentum hat immer auch eine Form von Kontrast gegeben, ja, um Menschen wach zu machen, um mit ihren Worten zu sagen, ans Denken zu bringen. Ja? Und ich finde, ein Pfarrer muss nicht alle Fragen beantworten können. Aber er muss die richtigen Fragen stellen lernen. Ja? So dass man weiterkommt, auch geistlich weiterkommt. Ich kann nicht jede Frage beantworten. Ja? Aber ich versuche immer noch mit meinen beschränkten Mitteln zu denken. Und das ist etwas sehr Wichtiges und das ist eigentlich ein Grundimpuls des Christentums. Ja? Das Christentum ist ja in den ersten zwei Jahrhunderten nicht als Religion bezeichnet worden. Das ist ganz wichtig. Es war eine Philosophie. So hat man das von außen betrachtet. Weil Religio haben sich die Römer was vollkommen anders darunter vorgestellt. Ja? Und diesen Grundimpuls wieder aufzunehmen, finde ich, ist ein wichtiger in unserer Gesellschaft. So.
Danke Ihnen vielmals für Ihr Referat. es wäre in dem Beruf des Priesters eine ganze Menge zu sagen, noch zu sagen. Aber ich möchte ein ganz kleines Beispiel. In der Kirche in Wien oder in Niederösterreich kam ein evangelischer Pfarrer oder ein englischer Pfarrer, verheiratet, wunderbar, katholisch, wunderbar. Er wurde katholisch, er war wieder in eine Pfarre gesetzt. Daneben ist ein Pfarrer, der das nicht hat, der so nicht. Wie soll dieser Pfarrer seiner Gemeinde erklären, dass der nebenan verheiratet, auch katholisch ist?
Ganz einfach.
Ja, natürlich, wenn man den Menschen erklärt, dass der stark und nicht, dann fragen sie natürlich, warum sollten sie nicht?
Naja, pacta sunt servanda. Das ist ein alter Grundsatz, oder? Verträge müssen, pacta sunt servanda. Verträge müssen gehalten werden. Also wenn ich ein Versprechen abgelegt habe, dann bin ich zunächst daran gebunden. Und in dem Fall eines Übertritts ist das etwas anderes. Aber der Zölibat ist für mich auch nicht so sehr der springende Punkt. Wir haben ja oft die gängige, ich verstehe, dass das für manche Mitbrüder auch, also das, oder das ist nicht einfach eine Sache, die man sagt, na, das habe ich versprochen und seitdem ist es kein Problem mehr. Ja? So als könnte man sozusagen die Sexualität so in ein Paket packen und dem Bischof übergeben und sagen, wann ich es brauche, hole ich es wieder ab. Ja? So, das ist nicht so einfach. Das ist eine Auseinandersetzung, aber ich finde, da muss man auch wieder realistisch sein. Ist in der Ehe auch nicht immer einfach. Ja? Aber die Entscheidung, ob das sinnvoll ist, wir haben inzwischen gelernt, im 11. Jahrhundert ist die Kirche auf die böse Idee gekommen, den Zölibat einzuführen. Es gibt jetzt eine neue Untersuchung, eine Quellensammlung von Andreas Wolbold, Professor in München, der zeigt, dass das bis in die frühe Kirche zurückgeht. Ja? Und was als Standardargument immer kommt, das hört man hier in Wien auch relativ häufig, ja, die Schwiegermutter des Petrus. Das steht in Markus im 2. Kapitel. Ja, aber von der Frau des Petrus steht da nichts. Von der Schwiegermutter, ja, steht da. Von der Frau ist keine Rede. Und dann sind natürlich, wenn ich jetzt feministisch geschult bin, sage ich, typisch, der verschweigt natürlich die Frau. Ja, so, geht es nur um die Schwiegermutter. Aber die war vielleicht schon tot, ja. Also, ich weiß, dass es dann Spannungen gibt, wenn ein evangelischer Pastor oder ein Anglikaner übertritt und der natürlich nicht seine Ehe auflösen muss.
Mir geht es darum, dass der arme katholische Pfarrer seine Gemeinde erklären muss, wie er das macht. Das ist schwierig.
Ich weiß, es ist schwierig, aber der könnte Ihnen ja auch sagen, schaut, der Großteil bei euch ist verheiratet. Jetzt stellt euch vor, ich habe diesen Zirkus auch noch. Er könnte Ihnen sagen, jetzt stellen Sie sich vor, ich habe diesen Zirkus jetzt auch noch im Pfarrhaus, den ihr zu Hause habt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen salopp, ja, verzeihen Sie. Aber das berührt so den Punkt, den wir eben hatten, ja, dass wir Dinge idealisieren, die in Wirklichkeit auch nicht immer einfach sind.
Was sagst du dazu? Es gibt uns so wahnsinnig viele Aufbrüche beim Jugendlichen. Also,
ja.
Wie sehen Sie das für die Kirche als Zukunft?
Das hat auf der einen Seite ein großes Potenzial, auf der anderen Seite sind das oft so, ich will es jetzt nicht zu negativ sagen, sind das oft so Eintagsfliegen. Ja? Das sind so, das ist Events, also wie so ein Weltjugendtag oder ein Kirchentag oder so etwas, ja, hat dann viel, berührt die jungen Menschen wirklich, aber die Schwierigkeit ist, dass irgendwo in dem Ganzen eine Stetigkeit zu verleihen, dass das eine Gestalt bekommt, ja, dass das, wie soll ich sagen, dass zumindest irgendeine Kontinuität stattfindet und man nicht nur so wie das Blümchen auf der Blumenwiese von einem Ding zum anderen, ja. Ich will nicht ausschließen, dass das auch etwas hat, aber es gibt, wenn man jetzt Augsburg das Gebetshaus anschaut oder andere Sachen, es gibt schon Aufbrüche. Und ich finde, in der Situation, in der wir sind, wo wir ständig über Absterben und Austritt und alles wird weniger und alles bricht zusammen, wenn sich irgendwo etwas bewegt, ja, ist das schon schön und viel. Aber auch da gilt das Wort des heiligen Paulus, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, und prüft alles und das Gute behaltet. Denn nicht alles, was sich schon bewegt, ist. Das ist die alte Sache. Ich kann nicht sozusagen jeden Vogel, den ich habe, schon für den Heiligen Geist halten. Ja. Ja, aber immerhin gibt es Formate, für junge Menschen. Das ist schon viel wert. Ja.
Gut. Dann nochmal vielen Dank Ihnen auch. Danke fürs Kommen. Nächste Woche ein Kontrastprogramm. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt unterwegs, der City-Missionar. Und es kommt der Dompfarrer, Toni Pfarrer. Okay. Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Danke.